Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Vor anderthalb Wochen, an einem Donnerstagvormittag, steht auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages die Abstimmung über einen Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU und SPD auf dem Programm. Aber es handelt sich nicht um irgendeinen Antrag. Es geht um den UN-Migrationspakt. Offizieller Name: Globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration. Heiß diskutiert, viel gelobt und reichlich beschimpft. Vor der Abstimmung ist noch Zeit für Stellungnahmen. Ganze 60 Minuten. Außenminister Heiko Maas geht als Erster ans Rednerpult.
Erstmals gibt es mit ihm eine internationale Absichtserklärung zur Regulierung der Migration. Wir definieren gemeinsame Ziele, die insbesondere der Reduzierung, also nochmal, Reduzierung, damit Sie es verstehen, von irregulärer Migration und ihren negativen Auswirkungen dienen. Und dies ist ausdrückliches Leitprinzip des Paktes. Und deshalb profitieren auch wir in Deutschland davon, dass er verabschiedet wird. Dieser Pakt ist auch im deutschen Interesse. Im deutschen Interesse. Verstanden?
Millionen wanderwilliger Afrikaner sitzen auf ihren Koffern. Der Pakt verheißt denen die soziale Hängematte und wir sollen sie aufspannen, moralisch geknebelt durch eine vorgebliche humanitäre Verpflichtung.
Der sich da moralisch geknebelt fühlt, ist Dr. Gottfried Curio von der AfD. Die trotz der wanderwilligen Afrikaner, die alle schon auf ihren Koffern sitzen, nicht verhindern konnte, dass die deutliche Mehrheit des Bundestages dem Antrag zustimmte. Deutschlands Vorbereitung für Marrakesch. In der Stadt im Südwesten Marokkos findet seit heute Morgen der UN-Migrationsgipfel statt. Mit Vertretern aus mehr als 180 Ländern. Thema, klar, der Migrationspakt. Mehrere Länder, darunter die USA, Italien und Österreich, wollen ihm zumindest vorerst nicht beitreten. Unsere Korrespondenten haben diesen Gipfel von Marrakesch zum Anlass genommen, sich mit dem Drama der minderjährigen Migranten zu beschäftigen. Italien wurde aktuell von Spanien abgelöst als wichtigstes Ankunftsland für illegale Migranten. Unter ihnen sind auch viele unbegleitete Kinder und Jugendliche. Gegenüber 2016 hat sich ihre Zahl fast verdreifacht. Besonders Katalonien ist vom Zustrom der Minderjährigen betroffen. In den meisten Fällen sind es junge Marokkaner, die weiter in den Norden, nach Frankreich und Deutschland wollen. Was steckt hinter diesem Phänomen und welche Folgen hat das? Haben Jens Borchers und Marc Dugge in Marokko und Spanien für die Weltzeit gefragt.
Es ist nicht schwer, in der Hafenstadt Tanger minderjährige Jugendliche zu finden, die nach Europa wollen. Der 14-jährige Mohammed kann vom Hafen aus die spanische Küste mit bloßem Auge sehen.
Seinen richtigen Namen will er nicht sagen. Er sei aus Nordmarokko, aus der Stadt Fes hierher gekommen, erzählt Mohammed. Die Schule brach er in der 5. Klasse ab. Zu Hause habe es immer Ärger mit dem Stiefvater gegeben. Der habe ihm gesagt, er solle verschwinden. Es gab Beschimpfungen und Schläge. Deshalb will Mohammed nach Spanien.
Er will es machen wie so viele seiner Altersgenossen, versuchen, sich auf einem Lastwagen zu verstecken, der dann mit der Fähre nach Spanien übersetzt, oder auf ein Schlauchboot zu kommen. Warum?
Ich glaube, dort ist es besser als in Marokko. Dort bringen sie dich in einem Zentrum unter, kleiden dich, geben dir zu essen, unterrichten dich. Hier in Marokko sind die Jugendzentren wie Gefängnisse. Da wirst du misshandelt. Es gibt nicht genug zu essen.
Das alles will Mohammed von Freunden erfahren haben, die schon in Spanien sind. Ob er das Risiko der Überfahrten kennt, fragen wir. Klar, sagt Mohammed, das kann den Tod bedeuten.
Er will nach Spanien, koste es, was es wolle. Gut möglich, dass sich eines Tages David Vazquez um ihn kümmern wird. Der Sozialerzieher arbeitet für die Hilfsorganisation Caritas in Barcelona. Dort kümmert er sich um unbegleitete Minderjährige.
Ja, el año pasado era alarmante. Pero desde 2015 está creciendo muchísimo, sobre todo en temporadas de verano.
Schon im vergangenen Jahr waren die Zahlen alarmierend. Seit 2015 steigen sie enorm an, vor allem während des Sommers. Wir wissen nicht, was da los ist. Es ist wie ein andauernder Lockruf aus Europa. Zuletzt kamen 20, 30 Leute pro Tag in Barcelona an.
Minderjährige, die wissen, dass sie nicht abgeschoben werden können. Minderjährige, mit denen wir nicht sprechen dürfen. Die spanischen Gesetze wollen es so. Mehr als 3.300 von ihnen sind in diesem Jahr in Katalonien registriert worden. Rund doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Meist handelt es sich um männliche marokkanische Jugendliche. Die Behörden kämen kaum hinterher, erzählt Vázquez.
Es werden Gebäude als Unterkunft genutzt, die nicht dafür gedacht sind. In einer Schule sollten 30 Minderjährige ursprünglich 2 Tage lang übergangsweise untergebracht werden, bis sie in ein Aufnahmezentrum kommen. In weniger als einem Monat waren es schon 70. Statt 2 Tage blieben sie einen Monat dort. Die Schule ist aus allen Nähten geplatzt. Die Erzieher sind von dort geradezu weggerannt.
Weil sie sich in den Unterkünften nicht wohlfühlen, nehmen aber auch viele Jugendliche Reißaus. Sie schlafen lieber unter Brücken oder in leerstehenden Häusern als in überfüllten Räumen und unter den strengen Augen der Erzieher. Dabei kommen die Angekommenen aus allen sozialen Schichten, so David Vázquez.
Da sind junge Kerle drunter, die feste Zahnspangen tragen. So etwas kann sich hier in Katalonien nicht jeder erlauben. Sie sprechen per Videokonferenz mit ihrer Mutter, die gerade beim Friseur sitzt. Das sind keine Armen. Na gut, im Vergleich zu uns schon. Aber es kommen auch marokkanische Analphabeten vom Land ohne Schulbildung, die auf ein Abenteuer hoffen.
Und das Abenteuer will natürlich nach Hause berichtet werden, am besten über Online-Chats.
Wenn die marokkanischen Jungs hier ankommen, besorgen sie sich erst einmal Nike-Sportschuhe. Ich weiß nicht, die stehen alle auf Nike, machen Fotos von sich und schicken sie nach Hause.
Der Junge in Europa mit den teuren Turnschuhen. Das ist das, was in der Heimat ankommt. Viele träumen davon, reich und berühmt zu werden, wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Die Fußballstars des FC Barcelona seien für auffallend viele junge Marokkaner Idole, erzählt David. Sozialarbeiterin Fatwa kennt die Gedankenwelt der jungen Migranten ziemlich gut. Die Marokkanerin ist Vertrauensperson bei der Caritas. Sie spricht ihre Sprache und kennt ihre Sorgen.
Viele sind ja noch Kinder. Sie geben sich als harte Burschen, mit denen man sich nicht anlegen sollte. Aber in Wirklichkeit dient das nur dazu, dass andere ihnen nicht nahe kommen. Hier fangen sie dann an zu weinen. Nachts wollen sie mit ihrer Mutter sprechen und vermissen ihre Familie.
Im Touristenviertel Barceloneta sehen die Anwohner vor allem die andere, die raue Seite. Ein paar junge Migranten haben sich in einem verwaisten Innenhof einquartiert. Manuel Martinez vom Nachbarschaftsverein sagt, dass sie Ärger machen.
Einige von ihnen greifen Anwohner an. Sie berauben sie, verletzen sie zum Teil sogar. Vor 4 Tagen wurde ein Mann angegriffen, als er dabei war, sein Auto auszuladen. Ein Mädchen wurde von ihnen belästigt. Und ein älterer Mann wurde angerempelt, sein Auto ausgeraubt und die Jugendlichen hatten Messer gezogen.
Es seien nur wenige, die Ärger stiften, sagt Martinez. Aber die prägten leider das Bild. Martinez wählt seine Worte sorgfältig. Er möchte die Ankömmlinge nicht stigmatisieren. Aber er sagt auch, dass einige Nachbarn nachts bestimmte Zonen des Viertels schon meiden. Die Polizei müsse vor allem jener habhaft werden, die die Jugendlichen zum Klauen anstiften. Bringen die Minderjährigen also die Kriminalität nach Katalonien?
Tatsache ist, dass die Kriminalität in Barcelona innerhalb eines Jahres um 19% angestiegen ist. Mitarbeiter von Polizei und Justiz machen dafür die eingereisten Minderjährigen mitverantwortlich. José Miguel Compani von der Staatsanwaltschaft Barcelona stellt aber klar,
wenn man davon ausgeht, dass vielleicht 10% der ankommenden Minderjährigen straffällig sind, aber statt 200 ganze 2000 ankommen, dann ist es nur logisch, dass es auch mehr Straftäter gibt. Wir reden da aber in der Regel über Taschendiebstähle. Sexuelle Übergriffe sind eher die Ausnahme. Anders sieht es bei den Migranten aus, die schon volljährig geworden sind und die immer noch keine Ausbildung und teils noch nicht einmal Sprachkenntnisse haben. Bei diesen ehemaligen Minderjährigen verzeichnen wir durchaus einen deutlichen Anstieg bei schweren Delikten, etwa Raubüberfällen.
Es ist auf den ersten Blick erstaunlich, dass so viele unbegleitete Minderjährige ausgerechnet nach Katalonien kommen. Schließlich landet die Mehrzahl von ihnen weit weg an. An der andalusischen Küste, von der Marokko teils noch nicht mal 15 Kilometer weit entfernt ist. Aber
nach wenigen Tagen verlassen sie Andalusien und ihr Ziel ist immer, immer Katalonien oder in geringerem Maße das Baskenland.
Sagt Georgina Oliva. Sie leitet die Behörde für Jugendangelegenheiten der Regionalregierung von Katalonien. Ihre größte Sorge ist derzeit, all die Ankömmlinge unterzubringen.
Es ist ein reto muy grande, muy complejo y que hay que reflexionar, porque en menos de un año.
Das ist eine riesige, komplexe Herausforderung für uns. In weniger als einem Jahr haben wir mehr als 120 Unterkünfte geschaffen. Bis eine geöffnet werden kann, dauert es normalerweise mindestens 6 Monate. Wir haben Notaufnahmezentren innerhalb von 24 Stunden auf die Beine gestellt.
In den Notaufnahmezentren können sich die Kinder und Jugendlichen erst einmal duschen. Sie werden von Ärzten medizinisch und eventuell auch psychologisch untersucht, bekommen zu essen und zu trinken. Außerdem werden Identität und Alter der Migranten überprüft, bevor sie eine Unterkunft zugeteilt bekommen. Sozialarbeiter kümmern sich um sie. Später können sie Hilfe bei der Berufsausbildung bekommen und 3 Jahre lang eine finanzielle Unterstützung von gut 600 Euro im Monat. In Spanien sind die Sozialleistungen nur im Baskenland ähnlich gut. Das weiß man auch in Marokko.
Es kann sein, dass das Menschen animiert, zu uns zu kommen. Sicherlich sind das Anreize, herzukommen. Aber selbst wenn das so ist, wir werden bei der Qualität unserer Leistungen nicht um ein Jota nachgeben, sondern im Gegenteil versuchen, sie zu verbessern. Wir werden ja niemanden wegen seiner Herkunft benachteiligen. Wenn ein Junge versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann werden wir ihm dabei helfen.
Willkommenskultur auf Katalanisch, die aber durchaus ihre Widersprüche hat. So können erwachsene Marokkaner rasch abgeschoben werden, wenn sie sich illegal aufhalten, vor allem dann, wenn sie straffällig geworden sind. Minderjährige dagegen dürfen, ja, sollen in Spanien bleiben. So legt es das Ausländergesetz fest, dem Kindeswohl wegen.
Aus der Perspektive des Rechts des Kindes sehe ich dieses Gesetz kritisch. Wir finden ja zu Recht, dass unsere Kinder am besten bei ihren Familien aufgehoben sind. Das gilt aus meiner Sicht auch für die marokkanischen Kinder. Ich habe hier Jugendliche gesehen, die litten, die unbedingt zu ihren Müttern zurück wollten. Aber das Gesetz erlaubt es mir nicht.
Wenn ein Minderjähriger zurück in die Heimat will, ist das nicht einfach. Er müsse in Marokko erst einmal einen Antrag stellen, sagt Oliva. Die Behörden prüften dann, wie die heimischen Familienverhältnisse sind und ob das Kind zurückgeschickt werden darf. Das könne Monate dauern. Die Behördenchefin stellt sich daher darauf ein, dass der Großteil der Minderjährigen in Katalonien bleiben wird. Und sie glaubt den Experten, die davon ausgehen, dass im kommenden Jahr noch viel mehr ankommen werden. Deswegen hat sie sich schon an die Arbeit gemacht, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Den Ankömmlingen soll es in ihrer neuen Heimat bestens gehen.
Wenn wir schon erwarten, dass mindestens 4.000 Minderjährige ankommen, möchten wir auch 4.000 Plätze für sie bereitgestellt haben, wenn sie ankommen. Wir wollen nicht erst dann reagieren, wenn sie da sind, sondern Plätze und spezielles Personal schon bereitstehen haben, damit ihnen auch auf schnellste Art und Weise geholfen werden kann.
Munira El Alami will möglichst viele von diesem Weg abhalten. Sie ist die Frau eines marokkanischen Milliardärs und lebt in Tanger. Manchmal geht sie selbst runter an den Hafen und hält nach Jugendlichen Ausschau, die auf die andere Seite der Meerenge wollen.
Das ist ein permanenter Lockruf aus Spanien oder Frankreich. Wenn ein Minderjähriger dorthin durchkommt, kann er nicht abgeschoben werden. Und die Kinder erzählen es dann per Mobiltelefon jedem in Marokko. Selbst Auszubildende bei uns sagen, wenn ich 2.000 oder 3.000 Euro zusammenkriege, gehe ich weg.
Die 2.000 oder 3.000 Euro, dieses Geld brauchen diejenigen, die mit Hilfe von Schleusernetzwerken nach Spanien wollen. Und sie gehen tatsächlich weg. Munira El Alami sagt, sie kenne das aus ihren Gesprächen mit Eltern.
Jede marokkanische Familie, die jemanden rüberschicken will, weiß, dass Erwachsene kaum noch eine Chance haben. Deshalb investieren sie, indem sie einen Jugendlichen rüberschicken. Sie wissen genau, der kann auch dort bleiben, nachdem er volljährig geworden ist. Ich hatte hier Auszubildende, die schon auf einem guten Weg waren, aber eines Tages waren sie weg. Und eine Mutter erzählte mir dann, sie hätten ihren Sohn nach Europa geschickt.
Die marokkanischen Behörden jagen diejenigen, die Minderjährige und ältere Migranten transportieren. Khalid Sirouali ist ein wichtiger Mann im Innenministerium, Chef der Abteilung Migration und Grenzüberwachung. Sirouali sagt, allein in diesem Jahr hätten sie schon etwa 130 Schleusernetzwerke zerschlagen. Warum immer mehr Minderjährige versuchen, Marokko zu verlassen, darauf hat Sirouali eher technische Antworten. Er meint, die Schleuser schaffen sich Nachfrage. Durch Eigenwerbung in den sozialen Netzwerken. Denn Khalid Sirouali sagt, das Schleusergeschäft blühe, weil Europa die Minderjährigen nicht einfach zurückschicke.
Wenn die Schleusernetzwerke wissen, dass bestimmte Personengruppen nicht aus Europa abgeschoben werden, dann konzentrieren sie ihr Geschäft genau darauf.
Dass Marokkos Bildungssystem offenbar eine Vielzahl von Schulabbrechern produziert, dass viele Familien gezielt darauf setzen, einen Minderjährigen übers Mittelmeer zu schicken, damit er in Europa einen legalen Aufenthaltsstatus bekommt, das sagt Sirouali nicht so konkret.
Najib Axbi, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität in Marokkos Hauptstadt Rabat, wird da viel deutlicher. Axbi verweist auf die lange Migrationsgeschichte der Marokkaner. Etwa 5 Millionen von ihnen leben außer Landes, verdienen dort Geld und schicken es nach Hause, um die Verwandten zu unterstützen.
Aujourd'hui, vous avez au Maroc des villages, des quartiers etc. qui ne vivent que par les transferts des RME.
Heutzutage sehen Sie in Marokko ganze Stadtviertel, ganze Dörfer, die von den Überweisungen der Auslandsmarokkaner leben. Der Staat wird durch die Migration potenzielle Unruhestifter los, Unzufriedene. Die Migration bringt aber nicht nur mit sich, dass Marokko diese Leute los wird, sondern auch, dass Familien, die im Land bleiben, mit ihrer Hilfe leben können.
Das geht seit vielen Jahrzehnten so. Frankreich, Niederlande, Spanien oder Deutschland. In diesen Staaten leben große marokkanische Auslandsgemeinschaften. Weil es aber mittlerweile so viel schwieriger für erwachsene Marokkaner ist, legal nach Europa zu kommen, gehen eben Minderjährige. Denn die werden nicht abgewiesen und zurückgeschickt. Wirtschaftsexperte Axbi zählt rasch auf, welche Faktoren im Land dafür verantwortlich sind, dass viele weg wollen. Die hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen, deutlich über 20%. Die Tatsache, dass Marokkos Wirtschaft nicht in der Lage ist, ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen, um die geburtenstarken Jahrgänge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das sorgt für Unzufriedenheit, für soziale Proteste und eine wachsende Wut in der jungen Generation. Zu besichtigen ist das unter anderem in den Fußballstadien Marokkos.
Wenn der Gesang der Ultras aus der Südkurve des Stadions von Raja Casablanca dröhnt, dann geht es nicht nur um Tore, Titel und Triumphe. Die Fans singen ihren Protest.
Ich werde unterdrückt in meinem Land. Bei wem kann ich mich beklagen? Nur beim allmächtigen Gott. Er wird mein Leiden verstehen.
Und das ist nur der Anfang. Dieser Fangesang ist eine Anklage.
Ihr habt die Reichtümer unseres Landes gestohlen. Ihr habt sie mit Ausländern geteilt. Ihr habt eine ganze Generation zerstört.
Das Video dieses Protestsongs der Fußballfans ist mehr als 1 Million Mal angeklickt worden. Und etliche singen ihren Protest nicht nur, sie randalieren nach den Fußballspielen, schlagen Schaufenster ein, beschädigen Autos.
Wirtschaftsexperte Axbi sieht das mit Sorge.
Quand je vois des jeunes qui en arrivent, par exemple, à essayer, même s'ils l'ont pas fait, c'est-à-dire de brûler le drapeau.
Ich sehe Jugendliche, die versuchen, auf offener Straße die marokkanische Flagge zu verbrennen. Oder Szenen an einem Strand, wo jemand auftaucht und sagt, ich habe da ein Boot, ich kann euch nach Spanien bringen. Dann sind da viele, die alles stehen und liegen lassen wollen, um dieses Angebot anzunehmen. Ich höre da unglaubliche Geschichten. Dass die Jugendlichen ein solches Maß an Radikalität und Ablehnung erreichen, ist natürlich Signal für die Unzufriedenheit und eine massive Enttäuschung. Das ist beunruhigend. Und
der Refus, c'est quand même l'expression d'une immense souffrance intérieure, d'une immense déception. Et c'est ça qui est inquiétant.
Teil dieser Unzufriedenheit sind Folge der massiven Probleme im marokkanischen Bildungssystem. Viele Schulabbrecher, viele Jugendliche, deren Bildungsniveau nach dem Schulabschluss nicht ausreicht, um eine qualifizierte Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Najib Axbi sagt:
Ich bin bei weitem nicht davon überzeugt, dass es reichen würde, einfach mehr Geld für unser Bildungssystem bereitzustellen. Da müssen grundlegende Entscheidungen getroffen werden, die politischen Mut erfordern. Es betrifft das ganze Erziehungssystem, die Pädagogik, die Schulbücher, die Lehrer.
Unter Marokkos Mächtigen ist es unbestritten, dass der Reformbedarf im Erziehungs- und Bildungssystem groß ist. Seit Jahren. Und seit Jahren lassen Strukturreformen auf sich warten.
Unterdessen träumen viele Menschen von der Migration, von der Hoffnung auf eine Perspektive, auf ein besseres Leben, einen Job im Ausland, aber auch auf mehr persönliche Freiheiten. Und es sind mittlerweile eben auch Minderjährige, die weg wollen. Sei es, weil die Familie es will, sei es, weil sie sich eigenständig auf den Weg machen. Für Khalid Zirouali, den Direktor für Migration und Grenzsicherung im marokkanischen Innenministerium, geht es nicht um Bildungsreformen. Er muss sich um die Sicherheitsfragen kümmern. Und zu den Minderjährigen sagt Zirouali, Marokko hätte kein Problem damit, wenn sie aus Europa zurückgeschickt würden.
Das Wohlergehen der Kinder muss gesichert sein. Würden sie zurückgeschickt, müssten sie entweder wieder in ihre Familien integriert oder in Einrichtungen für Minderjährige gebracht werden, wo man sich um sie kümmert.
Deshalb betont Khalid Zirouali, Marokko sei immer bereit, seine Kinder zurückzunehmen. Wir stehen bereit, zu ihrer Identifizierung beizutragen und sie wieder aufzunehmen, sagt Zirouali. Wir brauchen niemanden, der für unsere Kinder bezahlt, sagt der Mann aus dem Innenministerium. Eine ganz andere Frage ist dann, über welche Kapazitäten Marokko verfügt, den Jugendlichen auch eine Lebensperspektive im eigenen Land zu bieten. Munira El Alami versucht genau das in der marokkanischen Hafenstadt Tanger.
Munira El Alami begrüßt jedes Kind mit seinem Namen, nimmt es in den Arm, küsst es. Das wirkt nicht künstlich oder einstudiert. Die 74-jährige Psychologin ist einfach so. Sie fasst an. Sie packt auch zu, wenn sie etwas sinnvoll findet. Und sie sagt ziemlich hemmungslos, was sie für richtig oder falsch hält. Keiner will nach unten schauen. Alle sehen nach oben, sagt El Alami. Ich sehe nach unten. Damit meint sie, dorthin, wo Kinder in Schwierigkeiten stecken, geschlagen werden, nicht lernen können und mit Gewalt und Drogen konfrontiert sind. Für solche Kinder hat sie in Tanger ein Haus geschaffen. Darna, unser Haus heißt es. Dort gilt eine klare Regel für die Kinder und Jugendlichen.
Ihr seid in eurem Haus. Ihr müsst nicht um Erlaubnis fragen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Dafür darf hier aber auch niemand Gewalt anwenden.
Von diesem Haus aus schauen die Kinder direkt aufs Meer. Bei gutem Wetter sehen sie die spanische Küste. Und Munira El Alami weiß aus mehr als 23 Jahren Erfahrung, wie viele von ihnen davon träumen, über dieses Meer nach Spanien zu kommen.
Anstatt auf dem Meer Selbstmord zu begehen, bieten wir ihnen an, hier für ihr Leben zu lernen. Jeder hat das Recht, Fehler zu machen, aber jeder soll lernen und dann weitergeben, was man fürs Leben braucht.
Tariq El-Bakadi sagt, er habe genau das gelernt. Tariq kam ins Darna, als er 10 Jahre alt war.
Damals suchte ich einen Platz zum Schlafen und hier gab es eine Unterkunft. Ich hatte Schiss am Anfang. Es gab Krach mit meiner Mutter und Probleme zu Hause. Aber dann ging das alles. Ich wurde gut aufgenommen von den Betreuern und den Lehrern.
Zu Hause habe es dauernd Krachschläge und Schwierigkeiten gegeben. Im Darna lernte Tariq lesen und schreiben, Tischlern, nähen und backen und Theater spielen. Das alles ging keineswegs reibungslos, sagt Tariq. Auch er wollte weg, nach Europa.
Ich war super aufgeregt und wollte das unbedingt. Also habe ich eines Nachts den großen Fehler gemacht. Ich bin abgehauen, um auf ein Boot zu kommen. Sie haben mich vermisst, eine Suchaktion gestartet. Das war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe.
Mitarbeiter des Darna fanden ihn und überredeten ihn, sich nicht auf das gefährliche Abenteuer Migration einzulassen. Tariq sagt jetzt, er glaube nicht, dass viele seiner marokkanischen Bekannten in Spanien gut leben. Es sei schwierig, er höre, dass sie klauen, um an Geld zu kommen. In Munira El Alamis Darna wollen sie genau das verhindern.
115 Mädchen und Jungen kommen zurzeit ins Darna. Sie bekommen dort Unterricht und Hausaufgabenhilfe. Vor allem aber, sie sind nicht mehr auf der Straße, sondern in einem geschützten Umfeld. Wer will, kann eine Ausbildung machen, die Mitarbeiter und die Chefin helfen später dabei, Jobs zu finden. Natürlich ist unser Haus ein Tropfen auf den heißen Stein. Munira El Alami sagt, es müsste sehr viel mehr in die Kinder und Jugendlichen investiert werden. El Alami steckt privates Geld in das Projekt und sie sammelt Spenden.
Mais pour prendre en charge des enfants en errance, personne ne nous finance. On a été financé même par l'Union européenne pendant 18 mois.
Niemand unterstützt uns finanziell, damit wir uns um diese Kinder kümmern können, die in Schwierigkeiten stecken, sagt El Alami. Die Europäische Union habe mal 18 Monate lang Geld gegeben. Dann wurde die Finanzierung eingestellt, wegen der Bankenkrise in Europa. Das war 2008. Seitdem hat die EU viel unternommen, um illegale Einwanderung zu verhindern. Aber Unterstützung für ein Projekt wie Unser Haus, die zählt nicht dazu. Munira El Alami versteht das nicht.
Ceux qui veulent qu'on leur envoie plus des mineurs, qui deviennent des petits sauvages, et plus tard des terroristes, eh ben ils ont qu'à nous financer.
Wenn sie nicht wollen, dass weiter Jugendliche nach Europa kommen, die erst Schwierigkeiten machen und später vielleicht Terroristen werden, so sieht es El Alami, dann sollten sie uns finanzieren.
Offenbar sehen das bisher weder die Europäische Union noch die marokkanische Regierung so. Von beiden kommt kein Geld für unser Haus.
UN-Migrationsgipfel in Marrakesch. Das Drama der minderjährigen Migranten. Marc Dugge und Jens Borchers berichteten für die Weltzeit. Und danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.